heute die Serie über das verhärtete Herz fortsetzen. Ich glaube, heute gibt es auch die CD, da gab es irgendwie ein technisches Problem. Gibt es die heute, die CD? Jawohl, da kommt das positive Signal, also den ersten Teil vom letzten Mal könnt ihr dann heute auch kriegen. Ich habe eine Serie gestartet über das verhärtete Herz. Das verhärtete Herz, Bindestrich, wenn keine Wunder geschehen. Und ich möchte kurz nochmal durchleuchten, was haben wir im ersten Teil, über was haben wir uns Gedanken gemacht. Ich möchte nochmal mit euch den Kernvers lesen in Markus 6, 47 bis 52. Und am Abend war das Schiff mitten auf dem Meer und er auf dem Land allein. Und er sah, dass sie Not litten im Rudern, denn der Wind war ihnen entgegen. Und um die vierte Wache der Nacht kam er zu ihnen und wandelte auf dem Meer, und er wollte an ihnen vorübergehen. Und da sie ihn sahen auf dem Meer wandeln, meinten sie, er wäre ein Gespenst und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber alsbald redete er mit ihnen und sprach, seid getröstet, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und er trat zu ihnen ins Schiff und der Wind legte sich. Und sie entsetzten und verwunderten sich über die Maßen. Denn sie waren um nichts verständiger geworden über das Brotwunder, denn ihr Herz war verhärtet. Jesus, wir beten um ein offenes Herz heute Abend. Wir beten, dass du alle Härtigkeit aus unserem Herzen wegnimmst, das uns daran hindern kann, zu hören. Wir beten, Vater, dass wir mit dem Herzen hören und nicht mit dem Verstand. Lass dein Wort tief in uns hineinfallen, Jesus. Und lass es aufgehen und Frucht bringen, die bleibt. Amen. Was ist hier passiert? Einige Stunden zuvor sahen die Jünger das gewaltige Wunder der Brotvermehrung. Jesus vermehrte ein paar Fische und ein paar Brote unter 5000 Männern. Und da damals nur die Männer gezählt wurden, vermutet man, dass es durchaus 10 bis 12 oder gar 15.000 Menschen gewesen sein könnten, die durch dieses Wunder, ein physisches Wunder der Vermehrung von Materie, satt geworden sind. So, die Jünger haben das gesehen mit ihren eigenen Augen. Sie waren Teilhaber, denn sie verteilten das ganze Jahr und es vermehrte sich buchstäblich unter ihren Händen. Ich möchte noch ein paar Tage zurückblenden. Einige Tage zuvor, nämlich in Markus 6, 7 bis 12. Da müssen wir mal vielleicht die Batterie auswechseln, glaube ich. Da lesen wir, er berief die 12, hob an und sandte sie je 2 und 2 und gab ihnen Macht über die unsauberen Geister. Und sie gingen aus und predigten, man solle Buße tun, und trieben viele Dämonen aus, salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Sie erlebten durch sich selber, was die Kraft des Geistes Gottes durch sie zu tun vermochte. Sie erlebten Zeichen und Wunder der Kraft Gottes. Einige Tage später erlebten sie das Wunder der Brotvermehrung. Sie waren mittendrin in diesen wunderbaren Geschehnissen. Und dann kam der Moment, wo sie auf sich alleine gestellt im Boot waren. Und plötzlich war kein vertrauender Glaube mehr da. Weder in sich selber noch in Jesus. Und wir lesen noch einmal diesen Vers in Markus 6, 51, und sie, die Jünger, entsetzten und verwunderten sich über die Maßen, als sie Jesus dort sahen. Denn sie waren um nichts verständiger geworden über den Broten, über das Brotwunder. Denn ihr Herz war verhärtet. Ihr Problem war nicht, was sie im Kopf wussten, und was sie erlebt hatten. Ihr Problem war, dass die Erfahrungen, die sie gemacht hatten, als Jesus sie aussandte, 2 und 2, und als er die Brote vermehrte, dass diese Erfahrungen ihr Herz in keinster Weise berührten und veränderten. Diese beiden gewaltigen Erfahrungen, wahrscheinlich viele andere, prallten regelrecht von ihrem Herzen ab. Und das ist das, was wir im letzten Gottesdienst sehr intensiv durchleuchtet hatten. Ihr Herz war verhärtet. Nicht im Gotteshass, nicht in der Gottesablehnung, sondern verhärtet gegenüber der Fähigkeit, dass Gott durch sie Wunder tun kann. Sie waren nicht imstande, das aufzunehmen. Und das ist genau unser Problem heute. Von uns, die wir hier drin sitzen. Wir wissen sehr vieles. Und wir wissen wahrscheinlich theologisch mehr als die Jünger. Und wir glauben an sehr vieles. Ich habe ja neulich hier die Testfrage gestellt. Wer glaubt daran, dass Gott Tote auferweckt? Und alle Hände waren fast oben. Und dann haben wir die Frage ein bisschen eingegrenzt. Am Schluss war die Frage, wenn hier jetzt jemand tot umfällt, wer wäre bereit hinzugehen und für den Toten zu beten? Und wer hätte auch die Zuversicht in sich, dass Gott durch ihn handelt? Und dann waren wir bei ganz wenigen Mutigen. Und da ist doch eine Diskrepanz. Wir glauben es, aber wenn es zur Tat kommt, glauben wir nicht mehr. Und um diesen Abstand geht es in dieser Predigt. Als charismatisch orientierte Christen glauben wir voller Überzeugung an Zeichen und Wunder. Wir lehren darüber. In unseren Predigten, in unseren Grundkursen, in unseren Bibelstunden, in unseren Seminaren und Konferenzen. Wir praktizieren es auch. Wir gehen und legen Hände auf. Aber auf der anderen Seite sehen wir hier im Westen relativ wenig bis gar nichts an Wundern. Und ich bin mehr und mehr überzeugt dafür, der Hauptgrund dafür ist, dass wir wie die Jünger im Boot ein verhärtetes Herz haben. Und ein verhärtetes Herz heißt nicht, dass du einen Gotteshass hast, dass du ein Feind Gottes bist, dass du mit Gott nichts zu tun haben möchtest, sondern du hast ein verhärtetes Herz für die wunderwirkende Kraft Gottes in dir. Das kommt nicht durch zu dir. Und das war das verhärtete Herz, das die Jünger hatten. Sie sahen die Wunder, sie sahen die Zeichen, aber es veränderte in ihnen nichts. Als sie in die Krise stolperten, war alles beim Alten gewesen. Ich möchte kurz zeigen, was versteht die Bibel unter Herz. Wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann meint sie damit unsere tiefsten inneren Überzeugungen. Amen. Das ist der Ort, an dem du wirklich geistig zu Hause bist. Dein Herz ist das, was du wirklich bist. Nicht, was hier sitzt auf dem Stuhl und fromm nach vorne guckt. Ich brauche gar nicht so unschuldig gucken. Und ich auch nicht. Das Herz sind jene Ansichten und jene Gefühle, zu denen du dich hingezogen fühlst, ohne dass du dich anstrengen musst. Was passiert? Wo gehen deine Gedanken hin, wenn du entspannt im Sessel sitzt? Landen sie bei Zeichen und Wunder? Nein. Meistens beim letzten Film, den du am Abend vorher gesehen hast, oder beim nächsten Geschäftsprojekt, das du zu tun hast, oder beim letzten tollen Kleid, das du in der Stadt entdeckt hast und unbedingt haben musst, oder. Und ich sage nicht, dass das böse Dinge sind, aber frag dich jetzt mal selber, wo landen deine Gedanken, wenn du sie einfach loslässt? Und das ist das, wo dein Herz ist. Das Herz ist auch das, was wir gerne hören und sehen und ohne Anstrengungen behalten. Oh, ist das das Herz? Vielleicht kann da mal jemand, genau Egon, falls du einen Bodyguard brauchst. Und dein Herz sind die Gedanken und Gefühle, die dich am meisten prägen. Das sind die Gedanken und Gefühle, die dich am meisten prägen. Das ist dein Herz. Das versteht die Bibel unter deinem Herzen. Amen. So, das ist jetzt ein Geist des Unglaubens ausgefahren. Okay. Der letzte Satz. Pass auf, das ist wichtig. Unsere nach außen gezeigten Überzeugungen sind oft völlig anders als die des Herzens. Und das Schlimme ist, wir merken es noch nicht einmal. Unsere nach außen gezeigten Überzeugungen sind völlig anders als die des Herzens. Darum heben wir die Hand hoch und sagen, ich glaube daran, dass Gott einen Toten auferwecken kann. Aber in unserem Herzen glauben wir was ganz anderes. Und die Realität ist, dass wir das noch nicht einmal merken. Wir merken es dann, wenn wir in die Situation hineinkommen und du stehst plötzlich davor. Kommst vielleicht zu einem Verkehrsunfall dazu und da liegt jemand und alles ist weg, alle Lebensfunktion. Und plötzlich weißt du, du bist Christ und du glaubst doch eigentlich, dass man Tote auferwecken kann. Und was kommt dann in dir hoch? 1000 Zweifel. 1000 Ideen, Gedanken, warum es nicht klappt und warum das ja noch nie geklappt hat. Und wieso ausgerechnet, wieso denn ich und wieso durch mich? Alle deine Sünden fallen dir ein, die du getan hast. Wie unvollkommen und unwürdig und unwert. Und das ist dein wahres Ich. Und dieser Abstand ist es, der verhindert das Wundergeschehen durch uns. Und ich sage nicht, um uns zu verdammen, überhaupt nicht. Ich glaube, dass Gott uns hier etwas zeigen möchte, das wir entdecken können, wo wir auf eine Reise gehen können und Gott mit uns eine Brücke bauen möchte, wie wir dieses kalte, harte Herz, oder ich sage mal den Teil des Herzens, überbrücken können, an einen Ort kommen, wo, wenn wir in solche Situationen reinkommen, wir überhaupt keinen Zweifel mehr haben, sondern da ist nur noch Gott. Vielleicht verstehen wir jetzt folgenden Bibelvers. Denn wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Wir haben diesen Vers oft so missgedeutet auf Geld. Aber der Schatz ist das, was Jesus damit eigentlich meint. Der Schatz ist das, wo unser Herz hingezogen wird. Weißt du, und ein Schatz können auch deine Sorgen sein. Ein Schatz kann deine Minderwertigkeit sein. Ein Schatz kann alles sein, wo dein Herz, ohne dass du dich anstrengen musst, sofort hingezogen wird. Dein Schatz kann auch dein Unglauben sein. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und wenn unser Schatz Jesus ist, nicht als Wort, als mein Schatz ist Jesus. Jesus, I belong to you. Sondern wenn es wirklich Realität ist, dann wird unser Herz dort sein, immer. Und deswegen habe ich letztens abends gefragt, wer hat alles ein hartes Herz? Steht auf. Und viele sind nicht aufgestanden, von denen ich weiß, ihr habt ein hartes Herz. Und ich glaube, viele von euch haben es missverstanden. Weil er dachte, das hat etwas mit Härte gegenüber Gott zu tun. Aber das harte Herz dreht sich genau darum. Das harte Herz geht darum. Dieser Abstand. Und ich bin überzeugt, es gibt niemand hier, der nicht ein hartes Herz hat im Raum. Niemand, da schließe ich mich voll mit ein. Und ich sage es nochmal, das ist keine Schande. Das ist nichts, wofür wir uns schämen müssen. Ich glaube, das ist ein Wachstumsprozess, an dem wir jetzt ankommen und Gott kommt in unsere Gemeinde und sagt, jetzt seid ihr reif, dass ich euch damit vertraut mache. Wir stehen vor einem großartigen Lehrangebot Gottes. Und ich glaube nicht von ungefähr, dass Gott am Jahresanfang angefangen hat, uns mit dem ganzen Thema Zeichen und Wunder zu konfrontieren. Gott möchte durchbrechen. Überall, nicht nur mit uns, aber er klopft auch hier bei uns an. Und wie gesagt, wir sind oft zwei Persönlichkeiten. Die eine Person ist die, die wir gerne sein möchten. Die Werte, mit denen wir gerne leben möchten. Das ist das, wenn wir bezeugen, ich glaube an Wunder, ich glaube an Heilung, ich glaube an das. Wenn jemand sagt, wer glaubt daran? Jawohl, wir heben den, was möchten wir gerne sein? Die Person, die vor anderen gerne zeigt, wer wir sind. Die verbalen Bezeugungen, die wir gerne abgeben. Und wir wollen uns heute ein wenig damit beschäftigen, wie kommt es zu dieser Lücke zwischen diesen beiden Realitäten? Dass wir etwas glauben, mit dem Verstand eigentlich nur, aber wenn die Krise kommt, reagieren wir völlig anders. Oder wenn wir es tun, dann tun wir es so voller inneren Zweifel, dass es nicht funktioniert. Wie die Jünger, die versuchten, diesen Dämon auszutreiben und hinterher sagen, warum konnten wir das nicht tun? Warum konnten wir das nicht tun? Und Jesus sagt, wegen eures Kleinglaubens. Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn. Und da ist was Interessantes. Der Glaube eines Senfkorns. Jesus sagt, es hat nicht damit zu tun, großer, kleiner Glaube, sondern was Jesus sagen will, es geht um die Qualität des Glaubens. Und das hat damit zu tun, dass unser Herz für die Realität, dass Zeichen und Wunder durch uns geschehen können, hart und unempfänglich ist. Das meine ich und das meint Jesus mit einem verhärteten Herzen. Dass unser Herz für die Realität von Zeichen und Wundern unempfänglich ist. Denn wäre unser Herz empfänglich, würde es ja geschehen. Das ist die logische Umkehrfolgerung. Ja? Es würde geschehen. Ich habe letztens darüber gesprochen, was Jesus eigentlich beabsichtigen wollte, ist ja, dass die Jünger dieses Problem im Sturm selber lösen sollten. Und das hat, wie gesagt, mit dieser Realität zu tun. Wo lebst du? In welcher Realität lebst du täglich? Wo verbringst du lange Herzenszeiten? Und das ist es, was dein Herz prägt. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und wir beschäftigen uns oft lange mit den Dingen, die unser Herz eigentlich hart gegen Gott machen. Und wir beschäftigen uns lange mit den Dingen, die unser Herz weich machen für negative Dinge, nämlich den Unglauben. Einfach gesprochen, wir starren mehr auf unsere Nöte, mehr auf unsere Anfechtung, mehr auf unsere Schwachheiten, mehr auf unser Unvermögen, mehr auf unsere Schuld, als auf Jesus und was er getan hat und wer wir in ihm sind und was durch ihn möglich ist. Und eins dieser beiden Dinge prägt unser Herz, macht es entweder weich oder hart. Und der Beweis ist ganz simpel, wenn du ein weiches Herz in die andere Richtung hast, geschehen Zeichen und Wunder. Und wenn sie nicht geschehen, hast du ein hartes Herz, auch wenn dir das nicht passt. Ich möchte euch an einem anderen Gleichnis diesen Umstand noch tiefer verdeutlichen. Die Geschichte Markus 6, 45, wir sind immer noch da. Und das sind so diese Kleinigkeiten in den Versen, die auffallen plötzlich. Und ich möchte euch immer wieder ermutigen, lies einen Vers 5, 6, 7 Mal und 8 Mal auf diese kleinen scheinbaren Wörter, die man so überliest. Und alsbald trieb er seine Jünger, dass sie in das Schiff stiegen und vor ihm hinüberführen nach Bethsaida, bis er das Volk von sich ließe. Und da er sie von sich geschafft hatte, ging er hin auf einen Berg zu beten. Und am Abend war das Schiff mitten auf dem Meer und er auf dem Land alleine. Und er sah, dass sie Not litten im Rudern, denn der Wind war ihnen entgegen. Und um die vierte Wache der Nacht kam er zu ihnen und wandelte auf dem Meer und er wollte an ihnen vorübergehen. Was fällt uns an diesem Vers auf? Der erste Satz, und er trieb seine Jünger, dass sie in das Schiff stiegen. Was denkst du, warum muss Jesus seine Jünger in das Boot treiben? Warum? Hatten die gedacht, okay, du schickst uns jetzt weg und dann machst du anstatt Brot Fritten und Pommes und Bratwürste und all die leckeren Sachen. Warum muss er sie zwingen zu gehen? Und hier beginnt das Geheimnis des verhärteten Herzens sichtbar zu werden und die Frage, in welcher Realität leben wir? Die meisten Jünger waren Fischer. Die meisten Jünger kamen aus der Gegend des Sees Genezareth. Als Fischer und Bewohner des Sees Genezareth, was denkt ihr, was wussten sie? Laut, dass ein Sturm kommt. Die waren nicht blöd, die Jungs. Die kannten den See von klein auf an. Das heißt, die haben wahrscheinlich schon Wolken gesehen, bestimmte Himmelsfärbung, bestimmte Wellen, die sich auf dem See kräuselten. Und die wussten schon, oh, da kommt ein Wetter. Und ich nehme an, Jesus hat gesagt, fahrt ihr schon mal vor, oh nee, Jesus, hey, das ist nicht gut, da kommt ein Sturm auf, wir warten lieber. Ich meine, was wäre der logische Grund, warum hätte Jesus nicht sagen können, naja, komm, ihr habt schon recht, Jungs, fahren wir halt später ab. Die waren ja nicht in Eile. Warum treibt sie Jesus da rein? Er wusste nämlich auch, dass ein Sturm kommt. By the way, er war der Autor des Sturms. Er war derjenige, der den Sturm gemacht hat. Er war Gott im Menschenfleisch, ne? Gott in der Gestalt eines Menschen. Und er treibt sie in diese Situation hinein, weil er will, dass sie etwas lernen. Und was passiert mit ihnen? Sie weigern sich. Und warum? Sie hatten ein verhärtetes Herz. Sie konnten sich nicht vorstellen, in diesem Moment konnten sie sich nicht vorstellen, dass sie mit dem Sturm fertig werden könnten. Schon an diesem Moment, wo Jesus sie ins Boot treiben muss, zeigt sich schon ihr Unglaube. Schon in diesem Moment wurde klar, dass in ihnen kein Glauben war. Der Glaube, Wunder zu tun, war in ihnen nicht entwickelt. Sie lebten total in ihrem Fischermodus, Fisherman's Friend-Modus. Das war der Punkt. Es war nicht mal der Ansatz eines Gedanken da zu sagen, okay, Jungs, da kommt zwar ein Sturm, aber hey, wir sind doch fit. Wir haben doch jetzt die Salbung hier. Sie waren dort zu Hause, wo sie immer zu Hause waren, in der Realität eines Fischers. Ihr Herz hatte sich nicht geändert durch die Wunder. Und Jesus trieb sie in das Boot hinein. Sie waren Fischer und dachten wie Fischer und deshalb wollten sie nicht losfahren. Und als sie losfuhren und in den Sturm hineinfuhren, selbst da erinnerten sie sich nicht an die Brote, sie erinnerten sich nicht an die Wunder, die sie vorgetan hatten, sie erinnerten sich nicht, wer ihr Chef war, sondern sie fielen in ihr ganz typisch menschliches Verhalten zurück. Sie ruderten wie die Ochsen, wie die Wilden, das konnten sie. Ja? Sie wussten auch wahrscheinlich, wie man in einer Welle und im Sturm rudert am besten. Und das ist genau das, wie es uns oft geht. Jesus schickt uns in eine Situation hinein. Und manchmal treibt er uns in eine Situation hinein. Wir wollen gar nicht. Und Jesus schiebt dich da rein. Ne? Habe ich schon erlebt, du wahrscheinlich auch. Ne? Und es geschieht mit einem einzigen Grund, dass wir etwas lernen. Silvia und ich sind im Moment in so einer Situation. Ne? Und er schiebt dich rein. Krisen sind immer dazu da, dass Gott dich was beibringen möchte. Eine Krise hat immer eine Tür nach oben oder nach unten. Und Gott will, dass du die Tür nach oben findest. Krisen sind die Momente, wo du wachsen kannst. In der Krise wächst du wirklich. Wenn das gut geht, das ist nur die Zeit, wo Gott dir Pause gibt. Aber die Krise ist die Zeit, wo Gott dich groß machen will. Wir meinen immer, der Frieden ist die Zeit, die gut ist. Die ist wichtig. Wir müssen auch mal ausruhen. Aber dann kommt die nächste Krise, weil Gott will, dass du wächst. Und das war bei den Jüngern so. Jesus wollte, dass sie wachsen. Und wir kommen in Krisen. Und was machen wir? Wir, die geistgetauften, hypergesalbten Christen, die in der Kraft des fünffältigen Dienstes unterwegs sind, wir fangen dann genauso an zu rudern. Und der Wind ist hart entgegen und wir rudern noch wilder. Wir schöpfen das ganze Potenzial unserer menschlichen Kraft und was wir so drauf haben, aus. Aber wir kommen nicht im Fernsten auf die Idee, Gott da reinzuholen. Und wenn wir es tun, dann tun wir es so voller Zweifel, dass es nicht funktioniert. So, aber das ist auch nichts, dass wir verdammt werden, sondern Gott möchte, dass wir genau dadurch etwas lernen. Er sorgt dafür, dass wir nicht untergehen. Die Jünger sind ja auch nicht untergegangen. Aber hinterher möchte Jesus und sagt, so jetzt denken wir mal drüber nach. Was war schiefgelaufen, Jungs? Und was könnt ihr nächstes Mal besser machen? Jesus ging schließlich sogar an ihnen vorüber. Es ist interessant, warum heißt es hier, und er wollte an ihnen vorübergehen. Seine Absicht war wirklich, hey, die müssen selber damit klarkommen, die Jungs. Er hoffte, dass sie vielleicht wenigstens, er dachte, wenn sie mich wenigstens sehen, dann macht es vielleicht Klick bei ihnen. Und sie sagen, ach so geht das, okay, wir hören auf zu rudern, wir laufen auch. Aber es war genau das Gegenteil der Fall. Sie erschraken sogar noch und hielten ihn für ein Gespenst. Es war außerhalb ihres Vorstellungsvermögens, dass das Jesus sein könnte. Weil auf Wasser kann man doch nicht laufen. Ja, aber man kann doch auch kein Brot vermehren. Merkt ihr, dieses verdrehte Denken. Vor ein paar Stunden vorher tut Jesus etwas Physikalisches Unmögliches durch sie selber. Und einige Stunden später ist es für sie unbegreiflich. Wie kann man auf dem Wasser laufen? Das muss nur ein Gespenst sein. Irgend so ein Wassergeist, den sie Peter Wagner noch nicht gebunden hat. Ne? Der hat mal so ein Buch über Wassergeister geschrieben. Sie glaubten an Jesus, sie folgten ihm nach, sahen seine Wunder, hatten selber welche getan, aber ihr Herz war immer noch verhärtet. Immer noch verhärtet. Gegen Zeichen und Wunder. Ihr Herz war weich in der Realität des Fischerlebens. Dort stürzt das Herz sofort hin. Aber es war unfähig, auf die andere Seite zu stürzen, wo Wunder und Zeichen geschehen. Sie konnten sich ganz leicht mit ihrem Fischerleben identifizieren, aber nicht, dass sie diejenigen waren, die jetzt ein Zeichen und ein Wunder tun sollten. Und nur aus dem Grund hat sie Jesus in die Situation hineingetrieben. Da ist Trost drin. Gott treibt dich manchmal in eine Situation hinein. Er weiß ganz genau, was passiert. Und er meint es gut. Er wird dich nie untergehen lassen. Er hat Petrus nicht untergehen lassen, als er auf dem See läuft. Er gibt ihm einen liebevollen, sanften Tadel. Und er tadelt auch die Jünger im Boot, aber er hat sie nicht verworfen. So Fehler gehören zum Geschäft der Jüngerschaft. Versagen gehört zum Geschäft der Jüngerschaft, Leute. So, wir sollten uns nicht verdammen, aber wir sollten daraus lernen. Und hier können wir uns selber sehen. Wir glauben an Heilung, wir glauben an Wunder, aber unser Herz ist in der Krise nicht dort. Wenn die Krise kommt, wir am Krankenbett stehen, dann beten wir zwar, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist unser Herz voller Zweifel. Voller Zweifel. Weil es verhärtet ist. Weil es noch nicht fassen kann, was Gott tun kann. Und hier ist nochmal die Frage, wo ist dein Schatz? Wo ist dein Schatz? Wo zieht es dich hin? Wo bist du zu Hause? Denk mal drüber nach. Wo zieht es dich gedanklich hin, ohne dass dich dazu zwingen musst? Ins negative Denken? Ins weltliche Denken? in deinen Beruf und seine Erfordernisse, in deine täglichen und zukünftigen Sorgen, in deine Hobbys oder natürlichen Freuden? Oder wirst du automatisch, wenn du eine Pause machst, in die Gegenwart und Nähe Gottes gezogen? In seine Möglichkeiten, meine ich. Wenn du ein Problem hast, ist dann sofort in deinen Gedanken das, was Gott tun kann, gegenwärtig oder diese anderen Dinge. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und wenn dein Herz da ist in der Krise, dann ist dein Herz verhärtet gegenüber den Möglichkeiten Gottes. Und das geschieht nicht bösartig, weil du Gott nicht leiden kannst, sondern es ist einfach, weil dein Herz noch nicht trainiert ist. Und weil wir zu wenig uns eigentlich mit ihm beschäftigen. Weil das, was Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und werdet es bekommen, noch nicht Realität geworden ist. Darüber werden wir in 14 Tagen mehr hören, Teil 3 dann. Aber nach dieser Definition hier haben die meisten von uns ein hartes Herz gegen Gott, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Und ich möchte es wieder und wieder sagen, es geht hier nicht um Sünde, es geht hier nicht um bewusste Rebellion gegen Gott, es geht hier nicht um Unglauben im Sinne von, ich glaube nicht, dass es Gott gibt, sondern es geht um die Realität, dass wir tief in uns nicht fassen können, dass durch uns selber Wunder geschehen können. Ich möchte einen weiteren Vers mit euch lesen. Markus 8, 14, 21. Wieder sind die Jünger mal mit dem Herrn Jesus auf dem Boot. Und da heißt es, und die Jünger vergaßen, Brote mitzunehmen. Nur ein einziges hatten sie bei sich. Als Jesus nun warnend sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes, dachten sie, das sagt er, weil sie kein Brot mitgenommen hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Begreift ihr es immer noch nicht? Versteht ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen noch verhärtet? Ihr habt Augen und könnt doch nicht sehen. Ihr habt Ohren und könnt nicht hören. Begreift ihr es immer noch nicht? Sie haben nur ein Brot mitgenommen und nun im Boot denkt Jesus, okay, jetzt belehre ich die Jungs mal über ein verhärtetes Herz. Und er sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Und sie hören nur Sauerteig. Moment, Sauerteig hat mit Brot zu tun. Wie viele Brote haben wir dabei? Eins. Oh Gott, Jesus tadelt uns jetzt, weil wir nicht genügend Brot dabei haben. Das war ihr Denkmuster. Und da siehst du, wo ihr Herz war. Ihr Herz war beim Essen. Ihr Herz war bei einfachen Dingen der Versorgung. Da war schon eine Logik drin. Ne? Und sie konnten schon durchgängig sofort kapieren, aha, halt, ein Brot, oh, jetzt gibt's Anschiss und wer weiß, wo wir hinfahren, da gibt's keinen McDonald's und keinen, was weiß ich, Wendy Burger und so weiter. Ne? Und Jesus sagt, hey, seid ihr bescheuert im Kopf? Ich rede darüber was ganz anderes. Jesus wollte sie belehren über etwas, und sie denken wieder nur vollkommen daneben, weil ihr Herz einfach verhärtet war. Sie haben auch dort nicht dran gedacht, dass Jesus ja die Brote vermehrt hat. Das zweite Mal jetzt schon. Es war einfach nicht in ihrem Kopf drin. Und da sind wir Leute. Ich habe auch schon Wunder erlebt und habe mich erlebt, ein Jahr später in derselben Situation genauso wieder zu zweifeln. Und das ist das, was Gott adressieren möchte. Aber was wollte Jesus eigentlich den Jüngern sagen über den Sauerteig des Herodes und den Sauerteig der Pharisäer? Jesus wollte sie eigentlich darüber belehren, woher ein verhärtetes Herz herkommt. Aber sie haben es ja gar nicht mal zugelassen, dass Jesus anfängt, sondern brachen sofort ihre Brotdiskussion vom Zaun. Aber es geht ihnen manchmal wie uns. Viele von uns hören nur sehr oberflächlich zu. Und deswegen kriegen wir auch nur sehr oberflächlich was mit. Wir hören nicht wirklich hin. Deswegen hat Jesus interessanterweise in den Evangelien immer wieder gesagt, wer Ohren hat, der höre. Hast du Ohren? Wir können lernen, Ohren zu haben, die hören. Wir können so Ohren aber auch trainieren, dass sie nur auf Stichwörter reagieren. Was hat er jetzt gesagt? Und sofort verstehe ich was ganz anderes und bin sofort mit Gedanken irgendwo ganz woanders und kriege gar nicht mit, um was es eigentlich geht. Was meint Jesus mit dem Sauerteig des Herodes und der Pharisäer? Sauerteig wird normalerweise unter normalen Brotteig gemischt, um das Brot aufgehen zu lassen. Der Sauerteig hat diese interessante Fähigkeit, man muss eigentlich nur ganz wenig in eine große Menge Teig hinein machen und er beginnt, diesen ganzen Teig zu durchsäuern. Er durchdringt ihn. Es sind halt Bakterien, ne, die dann sich durch den ganzen Teig schleichen. Teich. Vielleicht kann man auch mal Sauerteig in den Teich werfen, passiert vielleicht auch was. Ne? Was Jesus ihnen klar machen möchte ist, dass die Dinge, die sie in ihr Herz hineinlassen, egal wie klein sie sind, durchsäuern, durchdringen das Herz, das Denken. Das ist es, was Jesus ihnen sagen wollte. Das, was du an dich ranlässt, wird dein Denken beeinflussen. Und Jesus warnt sich vor zwei Arten von Sauerteig. Pharisäer, Herodes. Was ist der Sauerteig der Pharisäer? Hier meinte Jesus das religiöse System seiner Zeit und für uns heute auch das religiöse System unserer Zeit. Was ist das religiöse System? Das sich zufrieden geben mit einer äußeren Form von Religiosität, die nichts verändert und die in ihrer Wirkung auf die realen Nöte der Welt kraftlos ist. So, und woran denken wir gleich? Ja, an die lauwarme Staatskirche. Aber wir müssen an uns denken. Die anderen interessieren uns nicht. Wir sollen die anderen nicht richten. Wir müssen uns richten. Also, was bedeutet der Sauerteig der Pharisäer denn für uns? Mit was sind wir denn zufrieden? Ich will es euch sagen, wir sind oft damit zufrieden, in einer Predigt von Zeichen und Wundern zu hören. Wir sind oft damit zufrieden, zu hören, was Bruder XYZ in Afrika und Lateinamerika alles Tolles erlebt und gemacht hat. Wir sind damit zufrieden, dass es vielleicht ein-, zweimal im Jahr auch bei uns kracht. Wir sind damit zufrieden, jeden Sonntag in unsere coole Gemeinde zu kommen, aber ansonsten, okay Gott, du tust deinen Job, ich tue meinen Job. Ich übertreibe mal so ein bisschen. Jeder Glaube ist vom Sauerteig der Pharisäer durchsetzt, der im Alltag in Nöten und Anfechtungen kraftlos ist. Und wenn dich das nicht beunruhigt, dann hat der Sauerteig der Pharisäer in deinem, in meinem Herzen sein Werk getan. Wenn du damit zufrieden bist, wenn du Erklärungen hast, theologische, die dich damit schlafen legen, ja, das passiert halt heute nicht mehr und ja, und vielleicht will Gott auch gar nicht durch mich und obwohl ich das natürlich glaube, dann ist der Sauerteig des Pharisäers in dir. Das war's nicht. Zurück. In Matthäus 7,29 heißt es, und es geschah, als Jesus seine Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sich über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Gewalt hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Das war Vollmacht. Und Jesus möchte, dass wir Vollmacht haben, dass aus uns Vollmacht rauskommt. Leute, lasst uns nicht zufrieden sein mit einer äußerlichen, charismatischen Religiosität und einem gewissen Schulterklopfen. Naja, wir sind schon ein bisschen cooler unterwegs als die anderen. Das ist der Anfang vom Ende. Wenn du zufrieden bist, so wie es läuft, wenn keine heilige Unruhe in dir ist, dann hat der Sauerteig der Pharisäer sein Werk getan. Der Sauerteig der Pharisäer ist eine Leere in sich aufnehmen, die deinen Hunger nach Wunder und Zeichen, nach Kraft Gottes schlafen legt. Die dir erklärt, warum es nicht geht und du gibst dich zufrieden damit. Das ist der Sauerteig der Pharisäer. Wenn du hier hockst und du bist einfach zufrieden, so wie dein Leben ist, in Deckung bleiben, bis Jesus wiederkommt, dann ist der Sauerteig des Pharisäers bereits in deinem Herzen. Was Gott möchte, ist, dass eine heilige Unruhe in uns ist. Dass das passiert, was Jesus gesagt hat, ihr werdet dieselben und größere Dinge tun als ich, denn ich gehe zum Vater. Das ist und bleibt der Maßstab für die Kirche Jesu Christi. Das ist der Maßstab, an dem wir uns messen lassen müssen. Das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und wenn wir diesen Maßstab nivellieren, ihn runterdrücken, dann hat der Sauerteig der Pharisäer sein Werk in uns getan. Darum geht es. Gehen wir rüber zum Sauerteig des Herodes. Und hier meint Jesus den Einfluss der säkularen Welt auf uns. Und ich glaube, hier sind noch mehr Christen betroffen als vom Sauerteig des Pharisäertums. Der Sauerteig des Herodes ist ein sehr komplexes Gebilde und ich möchte es nur auf die grundsätzlichen Dinge runterbrechen und auf den Fokus, als dass wir unfähig sind, Wunder zu erwarten. Der erste Sauerteig, der uns massiv durchsäuert hat, sind weite Teile der modernen Wissenschaft, mit der wir groß geworden sind. Und ich meine hier auch weite Teile der modernen Theologie, wie wir sie vielleicht seit 200 Jahren kennen. Und ihre oft bewusste und absichtliche Ausgrenzung des wunderbaren Gottes. Die moderne Theologie, die erklärt, dass Wunder nie stattgefunden haben. Dass sie symbolhafte Handlungen sind. Dass es Erzählungen waren. So, und wenn du dich lang genug damit aussetzt, mit diesen Lehren, dann sinkt dein Level, an ein Wunder zu glauben, bis auf null. Ich habe die Woche einen Brief von einem Freund, ist etwas übertrieben, aber einen guten Bekannten, der in Spanien lange Jahre Mission gemacht hat, bekommen. Der hat mich zutiefst erschüttert. Ne? Und da schreibt er, dass er jetzt angefangen hat, etliche moderne theologische Werke zu lesen, dass ihn das zutiefst beeindruckt. Und dass wir als Christen lernen müssen, uns mehr auf den Verstand als auf andere Dinge zu verlassen. Und es hat mir das Herz fast gebrochen. Der Sauerteig des Herodes. Ich möchte hier nicht sagen, dass Wissenschaft schlecht und ungöttlich ist. Überhaupt nicht. Gott gab uns Menschen einen brillanten Verstand mit auf dem Wege. Und er möchte, dass wir diesen Verstand gebrauchen, um all die Wunder dieser Welt zu entdecken. Und das tun Wissenschaftler eigentlich. Und Gott möchte, dass wir das verstehen. Ich möchte deswegen ein Zitat von Max Planck, einem Begründer der Quantentheorie, zitieren. Die Naturwissenschaft braucht der Mensch zum Erkennen, den Glauben zum Handeln. Religion und Naturwissenschaft schließen sich nicht aus, wie heutzutage manche glauben und fürchten, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende aller Überlegungen. In allem Streben und Forschen suche ich hinter dem Geheimnis des Lichtstrahls ehrfürchtig das Geheimnis des göttlichen Geistes. Ich habe eine ganze Sammlung von Wissenschaftlern, hochrangigen Physikern und so weiter und ihren Zitaten, wie sie selber ihren Glauben definieren. Es ist interessant, was auch Einstein sagt. Wer aus meinen Theorien abliest, dass ich nicht an Gott glaube, hat sie nicht verstanden, sagt er. So, Glauben, Wissenschaft muss ich in keinster Weise ausschließen. Aber ich glaube, das ist, denke ich, ein guter Glaube, dass Wissenschaft dazu da sein sollte, am Schluss immer wieder Gott zu entdecken. Werner von Braun hat gesagt, mit jeder neuen Sache, die wir entdecken oder erklären können, tun sich drei neue Dinge auf. Also, aber wenn wir uns sehr stark einer wissenschaftlichen Erklärung aussetzen, die Gott bewusst und mit Absicht ausgrenzt, dürfen wir uns nicht wundern, dass unsere Fähigkeit, glauben zu können, langsam gegen Null sinkt. Der andere Sauerteig des Herodes betrifft die Freuden dieser Welt, ihre Nöte und ihre Sorgen. Wir haben das neulich gelesen. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, und sie gehen hin und werden von Sorgen, Reichtum, Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Hier spricht Jesus vom Wort Gottes, das ausgesät wird. Und er sagt, es gibt einiges, das fällt unter die Dornen. Und Jesus beschreibt die Dornen als diese drei Bereiche: Sorgen, Reichtum, Vergnügung des Lebens. Diese drei Dinge können das Wort Gottes ersticken. Und sie sind ein Synonym für den Sauerteig des Herodes, für die säkulare Welt. Was bedeutet das konkret? Sorgen. Wir starren mehr auf die Unmöglichkeiten in einer Situation, in der wir stecken. Du bist vielleicht in einer Krise und du schaust mehr die Krise an. Du schaust mehr die Unmöglichkeiten in deiner Krise an. Du schaust mehr in die Vergangenheit, was alles da auch schon schiefgegangen ist. Du schaust mehr auf die Fälle, wo es schiefgegangen ist, als auf Gott und seine Möglichkeiten. Und das bedeutet, wenn du das tust, kommt der Sauerteig in dein Herz und macht dein Herz hart und löscht den Glauben, die Fähigkeit zu glauben, dass Gott eingreifen kann, aus. Du bekennst es zwar noch mit deinem Verstand, aber dein Herz kann nicht glauben. Und deine Gebete sind kraftlos. Darum sagt Jesus: Sorgt euch nicht. Macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Das beinhaltet den gesamten Bereich unseres Lebens. Die meisten von uns sind dort nicht. Punkt. Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt. Euer Vater weiß doch, dass ihr alles das braucht. Wer von euch weiß, dass der Vater weiß, was du alles brauchst? Bitte keine Hände heben. Denn da passiert genau wieder dieser Mechanismus. Ja, ich weiß es, aber mein Herz weiß es nicht. Sondern mir geht es genauso, wo ich gerne hinkommen möchte, ist, dass sich nicht meine fleischliche Hand reckt, sondern dass sich eigentlich mein Herz streckt und sagt, ja, mein Herz weiß es. Okay? Und Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und das ist das, was Jesus sagt. Sieh zu, dass du dein Herz vor Gott positionierst. Dass es weich wird im Wort Gottes. Dass es weich wird in seiner Gegenwart. Setz es dem Einfluss Gottes aus. Verbring viel Zeit damit. Trachte danach zuerst. Dann wird dir all das andere, das du so verzweifelt durch Sorgen und eigenes Tun anstoßen möchtest, dir einfach zufallen. Sorgt also nicht um das, was morgen ist. Sorgen verhärten unser Herz gegen Gottes Macht einzugreifen. Wir blockieren Gott und wir blockieren die Vollmacht des Glaubens, die bereits in uns ist. Denn vieles sollen wir selber tun. Jesus sagt, ich habe euch Autorität gegeben, ich habe euch Vollmacht gegeben. Aber wir nützen diese Vollmacht nicht. Ich habe in meiner letzten Predigtreihe die Autorität des Christen darüber gesprochen, welche Autorität uns gegeben ist. Ich bin überzeugt, die meisten von uns erinnern sich nicht mehr dran. Das ist ein Grund, warum wir diesen ganzen Krempel aufnehmen, dass wir uns das immer und immer wieder anhören können. Das Wort Gottes, das ist das, was passieren muss, dass wir unser Herz dem Wort Gottes aussetzen. Aber wir machen das nicht. Wir setzen unser Herz dafür jeden Tag unseren Sorgen und Nöten und Vergnügungen aus. Gott will dir Vergnügen geben, davon rede ich gar nicht. Ja? Ich rede nicht von einem bitteren, grauen Christenleben. Aber es geht darum, was tun wir wirklich? Und dann wundern wir uns, dass unser Herz hart ist, wenn es darauf ankommt. Der andere Herzensbeton, sagt dieser Vers hier, ist der Reichtum an Ressourcen und an Finanzen. Auch hier ist es wichtig zu verstehen, Gott ist nicht gegen Wohlstand. Punkt. Die Bibel ist voller wohlhabender Männer und Frauen. Wohlhabende Frauen haben Jesus unterstützt. Habt ihr das schon gelesen im Lukas-Evangelium? So, die Frage ist vielmehr, wie bin ich gegenüber meinem Wohlstand positioniert? Das ist die Frage. Und nicht, ob Wohlstand gut oder schlecht ist. Wohlstand ist neutral. Ich entscheide, was er anrichtet in mir. Und was Jesus hier sagen möchte, ist, dass Wohlstand in sich ein Potenzial hat, dass wir uns von Gott entfernen. Genauso hat Armut oder Mangel ein Potenzial in sich, dass wir uns von Gott entfernen. Ja? Wir können nicht sagen, Armut ist besser, dann bin ich näher an Gott. Das stimmt nicht. Es gibt unter den Armen genauso viele Zweifler wie unter den Reichen. Es ist ein völliger Unsinn zu glauben, wenn man arm ist, dann ist man näher an Gott. Das ist ein Schwachsinn, sowas zu glauben. Mangel kann uns in Sorgen treiben und Wohlstand kann aber zu uns sagen, solange du mich hast, rette ich dich. Und das ist der Betrug. Das Problem ist, es ist ein schleichender innerer Prozess. Und ich muss lernen, wenn ich zum Beispiel Wohlstand habe, und darum geht es in dem Vers, mich trotzdem vor Gott zu positionieren. Und mich immer wieder zu fragen, wie würde ich denn funktionieren, wenn ich, was weiß ich, 300.000 Euro nicht auf meinem Konto habe? Oder vielleicht sogar eine Haltung haben zu erkennen, die 300.000 Euro habe ich mir zwar erarbeitet, aber die gehören mir nicht, die gehören Gott. Und nicht nur das einfach sagen, das ist ja leicht zu sagen, ich meine, mit dem Herzen zu verstehen, dann ändert sich unsere Position. Aber solange ich in meinem Herzen sage, ja, es gehört Gott, aber mein Herz sagt, es gehört dir. Ihr kennt ja das Gleichnis von dem reichen Kornbauern, der sagt, so meine Seele, habe nun Ruhe, du hast viel geschaffen und bla bla bla. Wo Jesus sagt, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. So die Frage ist, es geht um unser Herz. Und Wohlstand an Ressourcen, das muss nicht Geld sein, das kann auch Weisheit, Wissen, Freunde, Beziehungen, alles Mögliche sein, was den Platz Gottes einnehmen kann. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Und das kann ein Hinderungsgrund sein, dass du nicht glauben kannst, weil du dich unbewusst auf deinen Wohlstand verlässt. Nehmen wir ein anderes, simples Beispiel. Warum passieren in Afrika viele Wunder? Ich sage euch was, die Leute haben keine Krankenversicherung. Da ist die nächste Apotheke 100 Kilometer weit weg, die Medikamente unerschwinglich teuer. Also, du hast nur noch eine Chance, du betest. Bei uns? Die Schränke sind voll mit Medikamenten. Die nächste Apotheke ist um die Ecke. Wir sind alle krankenversichert. Ich will nicht gegen Medikamente und gegen Krankenversicherung reden, aber wieso sollen wir denn glauben? Versteht ihr, was ich meine? Der Schritt zu glauben, brauche ich doch eigentlich nicht unbedingt. Und wir sind da so drin in diesem System, da ist schon so ein richtiger Automatismus. Oh, ich glaube, ich kriege eine Grippe, ich muss mal zum Arzt gehen. Wir denken gar nicht dran, dafür zu beten. Neulich, ich weiß gar nicht, wer es war, irgendjemand von euch, ich will ihn begrüßen und umarmen. Oh, lass du, ich hab so eine halbe Grippe in mir. Dann habe ich gesagt, du, ich umarme dich mit Heilung. Ich stecke dich mit meiner Gesundheit an. Das ist die Haltung, die wir haben sollten. Aber da ist dann sofort, oh ja, ja, danke, dass du es mir gesagt hast. Bleib mir vom Leib. Ne? Wir müssen lernen, rauszutreten aus diesem System, hineinzutreten in die Kraft Gottes. Im Moment bin ich gerade dabei, ich glaube es, eine zweite Heilung an mir zu erfahren. Ich habe seit einigen Monaten, immer wieder regelmäßig, so ganz blöde, merkwürdige Migräne-Kopfschmerzen. Habe ich früher nie gehabt. Ganz eklig. Und immer wieder fast im 1,5 Wochen Abstand. Das ist jetzt schon fast 2,5 Monate her, dass es weg ist. Und ich habe das Gefühl, da passiert was. Aber das ist, was ich merke im Moment, das ist ein Prozess. Ich kämpfe eine ganze Weile schon dagegen an. Und die Versuchung war mehrfach, auch für mich, da habe ich gesagt, oh, vielleicht sollte ich doch mal zum Orthopäden gehen. HWS-Syndrom, schon im Internet nachgeguckt und das und, oh ja, stimmt. Ne? Und das ist brutal, du guckst, ah ja, genau, ja, ah ja, stimmt und da, das und das. Und du wirst immer mehr aufgesaugt von dem Ding. Und ich habe mich dann selbst dabei ertappt, wie wenig gehe ich ins Wort Gottes und positioniere mich vor Gott. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich muss aufhören damit. Und nochmal, ich sage nicht, hey, schmeißt eure Medikamente auf den Müll, Halleluja, Amen. Das ist ein völliger Schwachsinn. Es ist genauso, ich würde niemals jemandem sagen, hey, werf deine Medikamente weg, nimm keine Medikamente mehr. Das musst du wissen, nicht ich. Bei mir hat mal eine Frau angerufen vor einem Jahr, Brustkrebs. Ja, ich war auf der in der Konferenz, dort hat der Heiler für mich gebetet und hat gesagt, ich muss jetzt glauben und soll meine Medikamente absetzen, also keine Chemotherapie mehr machen. Und dann habe ich gesagt, ja, und was erwarten Sie jetzt von mir? Ja, ich habe von Ihnen Tapes und CDs und das gehört und Sie sprechen doch auch darüber, was raten Sie mir? Ne? Dann habe ich gesagt, liebe Frau, nehmen Sie weiter die Chemotherapie. Ja, wieso? Habe ich gesagt, Sie haben doch nicht den Glauben in sich. Sonst würden Sie mich doch nicht fragen. Und wenn ich Ihnen sage, machen Sie es nicht, dann machen Sie es, weil ich Ihnen sage, aber nicht, weil Sie es glauben. Ich sage, das ist keine Schande zu sagen, ich habe den Glauben nicht. Gott kann Sie auch segnen durch die Chemotherapie. Dass eben die Nebenwirkungen nicht so schlimm sind. Was wichtig ist, was wir verstehen müssen, Jesus sagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Wenn ich Glauben habe, dass mir eine Kopfschmerztablette hilft, meine Güte, dann nimm die Kopfschmerztablette und bet noch, während du sie einnimmst. Herr, lass sie aber wirklich gut wirken. Ist doch keine Schande. Wenn das im Moment das Level deines Glaubens ist, dann lebe in diesem Glauben und verdamm dich nicht. Aber sag, Herr, aber ich möchte dahin kommen, dass ich eines Tages sage, ich brauche die gar nicht, sondern ich vertraue dir, aber ich belästige dann nicht 1000 Leute und rufe die an. Ja, was meinst du? Und was meinst du? Soll ich jetzt meine Spalttablette nehmen oder nicht? Ne? Entweder du hast Glauben in dir, wenn du Glauben in dir hast, dann gehst du aus dem Boot. Petrus hat auch keine Bootkonferenz gemacht mit seinen 11 anderen Kollegen. Ja, sollte ich jetzt gehen oder nicht? Wir stimmen mal ab. Schickt mir bitte ein E-Mail morgen, ob ich aus dem Boot gehen soll oder nicht. Ne? Er hat sich überhaupt nicht drum geschert. Er ist raus. Warum? Weil er Glauben hatte. Versteht ihr das? Und das kann auch Wohlstand sein. Der Wohlstand an medizinischer Versorgung, der unser Herzen hart macht, von Gott Wunder zu erwarten. Wir sind Kinder unserer Zeit, das ist unser Problem. Und wir müssen lernen, dieses System zu verlassen. Darüber werden wir in 14 Tagen mehr hören. Ich möchte nochmals zusammenfassen. Bei einem harten Herzen geht es nicht um Rebellion oder Hass gegen Gott. Bitte versteht das. Ich rede hier nicht davon. Sondern ich rede hier von Christen, die Gott lieben, die ihm nachfolgen wollen, die wiedergeboren sind, die gute Werke tun, die erlöst sind, die gerne in den Gottesdienst kommen. Von euch und von mir rede ich. Aber ich rede auch von denen, wo der Glaube mehr im Kopf sitzt und nicht im Herzen. Und das sind wir auch. Amen. Oh, jetzt noch Amen. 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 Ich möchte noch einen Vers zeigen. Jesaja 29, 13. Weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während ihr Herz ferne von mir ist und ihre Ehrfurcht vor mir nur menschliche Lehre ist. Jesus sagt das auch in Matthäus 15, 8. Das beschreibt unser Problem. Wir ehren Gott mit unseren Lippen, aber unser Herz ist ferne von ihm. Ja? Wir bekennen all die Dinge mit dem Mund, aber unser Herz ist davon noch weit entfernt. Und ich möchte es nochmal sagen, es ist keine Schande, das zu bekennen. Es ist der Anfang davon, gesund zu werden. Und wenn du das leugnest, dann wird Gott dich in deiner geistlichen Krankheit noch eine ganze Weile lassen müssen, bis dein Herz zerbricht darüber. Unser Glaube für Gottes Wunder und sein Eingreifen ist oft nur im Kopf und im Mund und oft nur theoretisch angelernt. Deswegen sagt Jesus, und ihre Ehrfurcht vor mir ist menschliche Lehre. Aber Jesus möchte, dass es vom Kopf ins Herz reinrutscht. Wenn es im Herz ist, dann ist Kraft da. Unser Herz muss unsere Handlungen bestimmen. Und da müssen wir hinkommen. Aber im Moment ist es so, dass unser Kopf unser Handeln bestimmt und nicht das Herz. Wir bekennen zwar, aber wenn die Krise kommt, dann übernimmt sofort der Verstand das Regiment und wir handeln völlig anders. Und wenn wir noch den Mut haben zu beten, dann ist das Problem, dass wir ohne wirklichen Herzensglauben beten. Und das ist der Grund, warum wir so wenig Wunder sehen. Und das ist der Grund, warum die Jünger am Anfang versagten. Sie sind durch denselben Prozess gegangen, wie wir auch. Das ist das Tröstliche. Wir lernen etwas. Darum geht es. Diese Predigt ist nicht, um uns zu verdammen, sondern um uns mal auf die Hebebühne zu heben und Inspektion zu machen. Ich bin überzeugt, dass Gott in den nächsten Jahren, ich sage bewusst in den nächsten Jahren, mit uns genau auf diese Reise gehen wird, diese Lücke, die zwischen Herz und Verstand ist, zu überbrücken. Dass wir lernen, eine Reise zu unternehmen, die uns aus dem Verstand und dem Kopf ins Herz hineinführt. Dass der Glaube vom Verstand und vom Mund ins Herz hineinkommt. Und das wird eine Reise sein, die Zeit braucht. Das ist etwas, das du nicht durch einmal predigen lernst. Das ist etwas, wo du für dich selber eine Entscheidung treffen solltest und sagst, okay, ich möchte mich in den nächsten Jahren vor Gott neu positionieren. Freunde, diese Verhaltensmuster sind über Jahrzehnte in deinen Kopf reingekommen, über Jahrzehnte. Und du kannst nicht erwarten, dass es in einem Abend, in einer Woche, in einem Monat, noch nicht mal in einem Jahr verschwindet. Aber ich kann dir eins versprechen, es verschwindet schneller aus deinem Kopf, als es hineingekommen ist, weil Gott mit dir ist und weil er dir helfen möchte. Und ich möchte nur so viel verraten, ein Ding, um dort wirklich voranzukommen, ist beten und fasten. Das ist genau das, was Jesus den Jüngern sagt, durch Beten und Fasten. Und nicht als religiöse Form. Beten ist, sich vor Gott zu positionieren und zu bekennen, ich kann es ohne dich nicht. Beten beinhaltet auch, Gott zu suchen, zu warten auf ihn, dass er zu mir spricht. Beten ist nicht nur bla 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 bla, sondern ist auch vor ihm stehen und warten, dass er spricht. Für mich beinhaltet Beten auch das betende Lesen des Wortes Gottes, dass ich Gottes Wort lese und warte, dass der Geist Gottes zu mir spricht. Und das ist die Kur. Und die ist für viele zu einfach und für die anderen zu langweilig. Aber es gibt keinen anderen Weg. Und der zweite Weg ist der, dass wir es tun, immer wieder tun. Dass wir immer wieder gegen unseren Unglauben handeln. Wir beten für die Kranken weiter. Auch wenn unser Herz heimlich sagt, es wird ja doch nichts passieren. Wir tun es trotzdem. Weil mit jedem Mal, wo du es tust, überwindest du diese Stimme des Zweifels in dir. Mit jedem Mal wird diese Stimme schwächer, wo du es wagst, es doch zu tun. Und der Glaube wächst. Das Level des Glaubens wächst in dir. Und du wirst erleben, dass mehr und mehr Dinge passieren, wenn du es tust. Und wenn du nichts tust, scheidest du immer weiter rückwärts. Ich sage dir eins, warte nicht drauf, zu sagen, ja, ich werde erst dann beten, wenn meine Hände glühen, mein ganzer Körper zittert und meine Augen gelb anlaufen. Tu es einfach, egal was du fühlst. Wo sich eine Gelegenheit anbietet, tu es. Bete für Kranke, bete für Menschen, die belastet sind, bete für Menschen, die in Not sind, dass Wunder geschehen. Wo immer sich die Gelegenheit bietet, tu es. Überwinde die Scheu, überwinde den Unglauben, überwinde die Stimme deines Herzens, die sagt, es geht ja doch nicht. Und du wirst merken, dass jedes Mal mehr der Glaube in dir stärker wird. Positionier dich vor Gott. Lerne ein Leben des Gebetes. Lerne, auch wenn es schwer ist, ein Leben des Fastens. Fasten hilft dir, zu deinem Fleisch Nein zu sagen. Das ist, behaupte ich mal so frech, der einzigste Sinn des Fastens. Viele glorifizieren Fasten, machen dann, ja, da erscheinen dir alle möglichen Gestalten und Engel und Burra und irgendwelchen Schwachsinn. Sorry, ich glaub's nicht. Ich glaube, der primäre Sinn des Fastens ist der, du lernst, dein Fleisch unter Kontrolle zu bringen. Und es ist das Fleisch, das dich permanent rumkriegt. Der Hungerschmerz ist der stärkste Schmerz in unserem Körper. Wenn du ihn beherrschen kannst, dann kannst du auch zu anderen Dingen wesentlich leichter Nein sagen. Und es sind eben eine Menge Dinge, die uns ablenken vom Wesentlichen. Und nochmal, ich rede hier nicht von einem freudlosen Leben. Wir versagen uns alles, wir gehen jetzt in dunkle, graue Zellen und wir beten nur noch und fasten nur noch, ne, und laufen als Skelette durch die Gegend. Davon rede ich gar nicht. Das Leben mit Gott ist Freude. Aber wir müssen einige Adjustments machen. Aber darüber rede ich mehr. Kann die Band nach vorne kommen? Kannst du ein bisschen Keyboard spielen und dann machen wir den Song. Ja, okay. Lass noch gerade den Vers einen Moment stehen. Lass das noch einen Moment stehen.